SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Das Parlament setzt bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative den Schlussstrich. Die SVP ist mehr als enttäuscht, die EU einigermaßen zufrieden. Dann die Evakuierung von Menschen aus dem zerstörten Ost-Aleppo gerät bereits wieder ins Stocken. US-Präsident Obama kündigt Vergeltungsmaßnahmen an auf einen mutmaßlichen Hackerangriff aus Russland.
We need to take action, and we will, at a time and place of our own choosing.
Wir müssen und werden aktiv werden, was das heißen könnte.
Und ein Kämpfer der früheren Garde, auch ein bisschen noch verhaftet in der Zeit vom Kalten Krieg.
Also ein kalter Krieger war Herr Plattmann mit Sicherheit nicht.
Jetzt geht der Chef der Schweizer Armee Sicherheitspolitiker würdigen, André Plattmann. Und wir reden mit ihm im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Brigitte Kramer. Im Bundeshaus ist heute ein Finale über die Bühne gegangen. Das Finale im jahrelangen Gezerre um die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Die Mehrheit des Parlaments will die Initiative lediglich mit einem Vorrang für inländische Arbeitslose in einzelnen Berufsgruppen umsetzen. Sehr zum Ärger der SVP. Heute fand die Schlussabstimmung im Nationalrat statt und die Wogen gingen noch einmal hoch. Dominik Meyer.
Wut, Empörung und ein Schuss Aggressivität. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz bleibt sich und seiner Rhetorik der letzten Woche und Monate treu.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nicht geschätzte Verfassungsbrecher.
Das Parlament setze die Masseneinwanderungsinitiative den neuen Verfassungstext also nicht um, kritisiert Amstutz erneut. Keine Kontingente für Zuwanderer, keine Höchstzahlen, kein echter Inländervorrang.
Dieses fast landesverräterische Vorgehen der Parlamentsmehrheit ist an Demokratieverachtung nicht zu übertreffen.
Die Gegenseite reagiert, sie verteidigt die Umsetzung, auch wenn diese mit dem Text der Initiative tatsächlich kaum etwas zu tun hat. Die Gespräche mit der EU seien gescheitert, deshalb gehe es jetzt darum, die Bilateralen zu retten, argumentiert der freisinnige Fraktionschef Ignazio Cassis.
Die FDP-Fraktion hat Verantwortung für die Schweiz genommen. Pragmatismus, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus der SVP, war ja immer eine Tugend der Schweiz.
SP-Fraktionschef Roger Nordmann doppelt nach. Die SVP solle doch bitte schön das Referendum ergreifen.
Der Kern der direkten Demokratie, liebe SVPler, das besteht darin, dass man das Referendum lanciert, wenn man nicht zufrieden ist mit einem Gesetz. Nicht einfach nur heiße Luft bewegen.
Offiziell aber will die SVP-Führung nichts wissen von einem Referendum. Das bringe nichts, sagt sie. Denn selbst bei einem Erfolg an der Urne werde die Initiative trotzdem nicht umgesetzt angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Parlament. SVP-Präsident Albert Rösti sagt das auch heute am Rande der Debatte. Es sagt aber auch:
Trotzdem werden wir diese Referendumsfrage in unseren Parteigremien im Januar nochmals auf Fond diskutieren.
Die SVP also lässt sich alle Optionen offen. Am Rednerpult im Nationalratssaal stellt SVP-Fraktionschef Amstutz eine wohl wenig realistische Forderung auf. Der Bundesrat müsse bis Februar selbst aktiv werden und die Kernpunkte der Masseneinwanderungsinitiative per Verordnung umsetzen, Kontingente einführen zum Beispiel.
Tut er das nicht, dann können Volk und Stände diese Verfassungsbruchgeschichte nur noch mit einer Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit stoppen.
Noch konkreter als die SVP wird heute die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz AUNS. Sie werde eine Volksinitiative lancieren gegen den freien Personenverkehr, kündigt die AUNS heute an. Linke, Freisinnige und Christlichdemokraten reagieren gelassen auf eine solche Abstimmung. Das Volk würde gegen eine Kündigung stimmen, sind sie sich sicher. CVP-Präsident Gerhard Pfister sagt:
Die SVP wird sich gut überlegen müssen, ob sie da voll gegen die Interessen der Wirtschaft antreten wird.
Im Nationalratssaal geht das Finale, das letzte Wortgefecht um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative langsam dem Ende entgegen.
Wir stimmen ab,
sagt Nationalratspräsident Jürg Stahl. Überraschung gibt es dann keine.
Sie haben der Vorlage zugestimmt mit 98
zu 67 Stimmen.
Die Linke hat geschlossen, die FDP fast geschlossen Ja gestimmt. Die CVP hat sich enthalten und als einzige Nein gestimmt haben die SVP-Nationalräte. Sie waren vorbereitet auf den Moment der Niederlage und strecken nun Plakate in die Höhe. Verfassungsbruch ist darauf zu lesen und Masseneinwanderung geht weiter.
Wir haben es gelesen. Ist gut,
sagt der Nationalratspräsident und geht weiter zum nächsten Traktandum.
Dominik Meyer. Kurz vor der Sendung hat sich auch die EU-Kommission zur Zuwanderungsinitiative geäußert. Oliver Washington in Brüssel, was hat sie denn gesagt?
Also hier in Brüssel gibt es täglich immer um 12 Uhr eine Medienkonferenz und da hat der Chefsprecher der EU-Kommission heute Stellung genommen zum neuen Schweizer Gesetz und hören wir doch kurz, was sehr konkret gesagt hat.
La loi nous paraît aller vraiment dans la bonne direction. C'est un bon signe que la loi ne vise plus à instaurer des quotas et qu'elle ne prévoit pas de restreindre leur accès au travail en Suisse. Contrairement à ce que prévoyait la première embauche du texte.
Auf Deutsch, das Gesetz scheint wirklich in die gute Richtung zu gehen. Positiv sei insbesondere, dass sich die Schweiz von Quoten verabschiedet habe und den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht einschränke, wie das anfänglich im Gesetz vorgesehen gewesen sei, als eine positive Reaktion.
Und heisst das, dass nicht mehr mit substanziellem Widerstand seitens der EU zu rechnen ist?
Also ich gehe mit keinem substanziellen Widerstand mehr aus. Es sind im neuen Gesetz in letzter Minute noch Änderungen vorgenommen worden, die für die EU sehr wichtig sind. Es geht um einzelne Wörter, die ergänzt worden sind, die aber für die EU wirklich entscheidend sind und die eben auch zeigen, dass die Schweiz mit jedem Komma und mit jedem Nebensatz Rücksicht genommen hat auf die Bedürfnisse der EU. Und auch wenn der Chefsprecher von einer ersten Analyse erst spricht, so kennen die Fachleute hier in Brüssel jedes Komma, jedes Detail dieses Schweizer Gesetzes. Und wenn es noch ernsthaften Widerstand gäbe, dann hätte der Chefsprecher heute nicht von einem positiven Zeichen gesprochen.
Bei welchen konkreten Punkten ist die EU denn allenfalls noch unzufrieden?
Also natürlich muss die Kommission noch mit den Mitgliedstaaten zusammen das Ganze analysieren, aber auch da wird es keinen ernsthaften, substanziellen Widerstand mehr geben. Und wichtig wird dann sein, die konkrete Umsetzung des neuen Gesetzes. Da wird die EU dann ganz genau schauen, dass dieses wirklich nicht zu einer Ungleichbehandlung von Inländern und EU-Bürgern führt, die nicht in der Schweiz leben. Also es darf keine Diskriminierung dann konkret bei der Umsetzung geben. Das wird dann entscheidend sein.
Danke für diese Einschätzungen direkt aus Brüssel, EU-Korrespondent Oliver Washington. Ja, wie weiter mit dem EU-Dossier? Das besprechen wir gleich nach einem Blick auf die Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. Achtung in der Westschweiz auf der A12 Bern-Freiburg. Zwischen Flamatt und Düdingen in beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen Fuchs auf der Fahrbahn. Das Schweizer Parlament setzt also die Masseneinwanderungsinitiative nicht um. Die EU ist zufrieden. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Was sind die nächsten Schritte im Europadossier?
Ja, wenn es da so positiv klingt in Brüssel, dann dürfte der Bundesrat schon heute der EU mitteilen, dass er nun seine Unterschrift unter das Protokoll zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien setzen möchte. Das ist eine Bedingung, damit die Schweiz wieder beim laufenden Forschungsrahmenprogramm der EU Horizon 2020 mitmachen kann. Ratifiziert der Bundesrat das Kroatien-Protokoll, dann ist die Schweiz ab sofort automatisch wieder als Vollmitglied bei Horizon 2020 dabei.
Bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative ist die Schweiz der EU entgegengekommen und jetzt wahrscheinlich auch beim Kroatien-Protokoll. Immerhin hat der Bundesrat kurz nach der Abstimmung im Februar 2014 verlauten lassen, man könne keine Unterschrift unter dieses Abkommen setzen.
Ja, da hat der Bundesrat tatsächlich abenteuerliche Wolken geschlagen in den letzten Monaten. Die Verfassung untersagt eigentlich den Abschluss neuer Verträge mit der EU, die dem Artikel über die Masseneinwanderung widersprechen. Das ist beim Kroatien-Abkommen eindeutig der Fall. Allerdings ist der Bundesrat dann plötzlich von der eigenen Haltung abgewichen mit dem Argument, man führe ja Gespräche mit der EU, um eine Lösung zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu finden. Das Parlament hat dem Bundesrat dann zusätzlich noch eine klare Bedingung ins Heft hineingeschrieben, nämlich er dürfe das Protokoll nur ratifizieren, wenn mit der EU eine Regelung zur Steuerung der Zuwanderung besteht, die, Zitat, mit der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar ist. Nun, es gibt keine solche Regelung und was das Parlament in Sachen Masseneinwanderung beschlossen hat, ist mit unserer Rechtsordnung ganz klar nicht vereinbar. Es ist ein Verfassungsverstoß. Ratifiziert der Bundesrat also das Kroatien-Protokoll, dann wäre das juristisch äußerst fragwürdig.
Die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien wäre dann unter Dach und Fach, das Forschungsabkommen mit der EU ebenfalls. Ist damit wieder eitel Sonnenschein zwischen der Schweiz und der EU?
Oh nein, die nächsten Wolken sind schon am Horizont sichtbar und es sind schwarze. Die EU macht weiter Druck auf die Schweiz. Sie sagt, es gibt in Zukunft keine weiteren bilateralen Abkommen mehr, wenn die Schweiz nicht ein institutionelles Rahmenabkommen unterzeichnet. Das aber heisst, unser Land müsste künftiges EU-Recht übernehmen im Marktzugangsbereich und in Streitfällen würde der EU-Gerichtshof entscheiden. Kritiker sprechen da von fremden Richtern. Dass ein solches Abkommen beim Schweizer Volk in einer Abstimmung durchkommt, das scheint mir nach den jüngsten Ereignissen praktisch ausgeschlossen.
Nun ist das Gesetz, das wir jetzt haben, nicht mehr das, was die Initianten wollten. Ja, es widerspricht gar der Verfassung. Bleibt der Artikel über die Masseneinwanderung in der Bundesverfassung nun toter Buchstabe?
Wenn es nach dem Bundesrat geht, dann soll dieser Zustand nicht anhalten. Hängig ist ja immer noch die sogenannte RASA-Initiative, die den Artikel wieder aus der Verfassung streichen möchte. Der Bundesrat möchte einen Gegenvorschlag dazu formulieren, der zumindest eine Anpassung des Verfassungsartikels vorsähe. Würde das Schweizer Volk zu RASA wie auch zum Gegenvorschlag Nein sagen, dann müsste die Masseneinwanderungsinitiative doch noch wortgetreu umgesetzt werden.
Die Initiantin der Zuwanderungsinitiative, die SVP, ist überhaupt nicht zufrieden. Die SVP-nahe Auns hat bereits angekündigt, eine Initiative zu lancieren mit dem Ziel, das Freizügigkeitsabkommen zu kündigen. Wie ist das zu werten?
Das scheint mir vor allem eine Drohgebärde zu sein. Würde die Schweiz das Freizügigkeitsabkommen tatsächlich künden, dann würden automatisch 6 weitere bilaterale Abkommen mit der EU wegfallen. Dafür in einer Abstimmung eine Mehrheit zu finden, das wäre auch sehr schwierig, denn der bilaterale Weg ist in der Bevölkerung grundsätzlich gut verankert. SVP und Auns dürften denn auch eher Druck machen wollen mit einer solchen Initiative, damit doch noch eine Steuerung der Zuwanderung beschlossen wird, die tatsächlich etwas bewirkt. So oder so, das Thema bleibt uns auf jeden Fall erhalten.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Karin Britsch.
Im syrischen Aleppo sind die Evakuierungen gestoppt worden, wie verschiedene Nachrichtenagenturen melden. Es sei zu mehreren Explosionen gekommen, nahe jener Stelle, wo die Evakuierungsbusse losgefahren seien. Das syrische Staatsfernsehen machte dafür bewaffnete Rebellen verantwortlich. Sie hätten sich nicht an die Vereinbarung mit der Regierung gehalten. Seit gestern Abend wurden mehrere tausend Rebellen und Zivilisten aus dem Osten Aleppos gebracht. In der deutschen Stadt Ludwigshafen hat ein 12-jähriger Knabe versucht, 2 Anschläge mit Nagelbomben zu verüben, einen davon auf einen Weihnachtsmarkt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins Focus bestätigt. Nach dessen Angaben handelt es sich um einen religiös radikalisierten deutsch-irakischen Knaben. Er sei möglicherweise aus den Reihen der Terrororganisation Islamischer Staat angestiftet oder angeleitet worden. Unternehmen aus der Schweiz haben 2015 deutlich mehr im Ausland investiert als in den Jahren zuvor. Wie die Schweizerische Nationalbank schreibt, beliefen sich die Direktinvestitionen auf 100 Milliarden Franken. Mehr als die Hälfte dieser Auslandsinvestitionen wurden von Finanz- und Holdinggesellschaften getätigt. Diese flossen vorwiegend in Holdingstandorte in der EU wie Irland, Luxemburg und die Niederlande. Das Zürcher Hallenstadion verkauft seit 2009 die Hälfte aller Eintrittskarten über Ticketcorner. Diese Vereinbarung mit der Billetverkäuferin könnte laut dem Bundesverwaltungsgericht wettbewerbswidrig sein. Denn es gäbe ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass sie gegen das Kartellgesetz verstoße. Auch sei das Verhalten der beiden Unternehmen marktmissbräuchlich. Die Wettbewerbskommission WEKO muss sich nun nochmals mit dem Fall befassen. Das Verfahren ins Rollen gebracht hatten 2 Konkurrenten von Ticket Corner, Starticket und Ticketportal. Sie erhoben gegen die 50%-Klausel bei der WEKO-Beschwerde ohne Erfolg. In der Korruptionsaffäre bei der Zürcher Stadtpolizei hat die Staatsanwaltschaft in 2 weiteren Fällen Anklage erhoben. Einem Polizisten der Abteilung Milieu- und Sexualdelikte wird vorgeworfen, er habe mehrmals vertrauliche Informationen weitergegeben und als Gegenleistung Sex verlangt. Außerdem seien auf seinem Handy Kurzfilme mit strafbarer Pornografie gefunden worden. Ein anderer ehemaliger Polizist soll von einer Person aus dem prostituierten Milieu Geschenke angenommen haben, darunter Geld und sexuelle Dienstleistungen. In den vergangenen Jahren wurden gegen mehrere Mitarbeiter der Abteilung Milieu- und Sexualdelikte der Stadtpolizei Zürich Verfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eröffnet kein Strafverfahren nach dem Konzert mit rechtsextremen Bands in Unterwasser im Toggenburg. Die Begründung: es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, dass die Rassismusstrafnorm verletzt worden sei. Denn der auf Bildern zu sehende Hitlergruß und die zu hörenden Sieg-Heil-Rufe seien unter Gleichgesinnten erfolgt. Es fehle daher der nötige Tatbestand des Verbreitens und der Beeinflussung. Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hatte eine Anzeige eingereicht. Das Konzert im Toggenburg hatten rund 6'000 Personen besucht. Der Gemeindeamann von Wohlen im Kanton Aargau wird seines Amtes enthoben. Das hat der Aargauer Regierungsrat entschieden. Der 61-Jährige wurde vor einem Jahr suspendiert. Nun wird er endgültig entlassen. Der Wohlener Stadtpräsident war wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsführung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte Sitzungsgelder unterschlagen und sich ohne Erlaubnis Geld der Stadt in seine Pensionskasse einbezahlt. Zuvor hatte ihm das Gemeindeparlament den Lohn gekürzt. Das Wetter: im Mittelland und in den Voralpen liegt heute und morgen teilweise zäher Nebel. Die Obergrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern. Sonst scheint häufig die Sonne. Im Nebel erreicht die Temperatur 1, in der Sonne 4 bis 7 Grad.
Endlich haben die Waffen gestern in Aleppo geschwiegen. Mehrere Konvois haben die Menschen aus den ausgehungerten und völlig zerbombten Rebellenquartieren herausgebracht. Doch die Aktion war vorerst von kurzer Dauer. Heute Vormittag ist die Evakuierung bereits wieder unterbrochen worden. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Tausende konnten seit gestern Nachmittag die zerstörten Quartiere verlassen, ohne Zwischenfälle, sagte Robert Mardini, der Nahostchef des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, das die Transporte aus der einzigen Rebellenzone von Aleppo begleitet. Rebellensprecher, aber auch regierungsnahe Quellen bestätigen das, schätzen die Zahl der bisher Evakuierten auf zwischen 6 und 10'000. Die Aktion solle so lange weitergehen, bis alle Leute das Gebiet verlassen hätten, die das wollten, sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes. Rebellen, die kapituliert haben, erhalten demnach freies Geleit, aber auch ihre Familien und andere Zivilisten sind Teil des Abkommens. Die Aktion folgt einem Drehbuch, das Russland als wichtigster Verbündeter Assads gemeinsam mit der Türkei ausgehandelt hat, die wiederum auf der Seite der Rebellen steht. Im zweiten Anlauf gaben gestern auch die syrischen Regierungskräfte selber ihr Einverständnis und Iran, das ebenfalls Kämpfer sendet und Assad militärisch unterstützt. Die Konvois durchfuhren einen Korridor durch die wieder vollständig von Assad-treuen Kräften gehaltene Großstadt. Von dort werden die Menschen in die Nachbarprovinz Idlib gebracht, ein Gebiet, das noch von Rebellen kontrolliert wird, mehrheitlich radikal-islamischen. In Abschiedsbotschaften in sozialen Netzwerken sagten Aktivisten des Aufstands, dass sie keine Wahl hätten, als ihre Heimatstadt Aleppo nun zu verlassen, wohl für immer, sprachen von ihrer Angst, andernfalls in Aleppo von Schergen des Regimes verhaftet zu werden. Sie sehen sich nicht als Evakuierte, sondern als Deportierte. Am späten Vormittag wurde die Aktion unterbrochen, es waren Schüsse zu hören. Beobachter sprachen von einer Protestaktion von Iran-treuen Milizen, diese hätten die Durchfahrt blockiert, andere davon, dass Rebellen das Feuer eröffnet hätten. Im Moment ist unklar, wie weit dieser Unterbruch die gesamte Evakuierungsaktion doch noch gefährden könnte. Der syrische Staatschef Assad sprach von der Befreiung Aleppos und einem historischen Moment. Der UNO-Beauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, forderte eindringlich eine Waffenruhe für ganz Syrien und politische Verhandlungen. Andernfalls wäre die Provinz Idlib nur zum nächsten Aleppo.
Sie hören «Rendezvous», so geht es bei uns weiter. Die USA lassen einen mutmaßlichen Hackerangriff aus Russland nicht auf sich sitzen. Dann «Frauen vor» in der UNO. Unter dem neuen Generalsekretär weht diesbezüglich ein frischer Wind. Und kurz vor eins, der oberste Schweizer Offizier tritt ab, Armeechef André Blattmann. Eine Würdigung. Mit Hackerangriffen soll sich Russland in den amerikanischen Wahlkampf eingemischt haben, sagen US-Geheimdienste. Es stellt sich in den USA immer deutlicher die Frage, welchen Einfluss hatte das auf die Wahlen? Nun hat Präsident Obama Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Russland angekündigt. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Es sei inakzeptabel, dass eine fremde Regierung in die US-Wahlen eingreife, sagte Barack Obama gegenüber National Public Radio.
We need to take action, and we will, at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be.
Wir bereiten Aktionen vor, und zwar wann und wo wir wollen. Einige davon werden publik sein, andere nicht. Wladimir Putin wisse, was er über die russischen Hackerangriffe denke, fügte Barack Obama hinzu, denn er habe es ihm persönlich gesagt. Obama hat einen Bericht in Auftrag gegeben, der noch vor der Machtübergabe am 20. Januar fertig sein soll. Danach wird er entscheiden, wie Russland bestraft werden soll. Die USA haben ihre Fähigkeiten, Cyberangriffe durchzuführen, in den letzten Jahren stark ausgebaut. Es ist davon auszugehen, dass diese verstärkt gegen Ziele in Russland eingesetzt werden. Möglich ist ebenfalls, dass die USA die Sanktionen gegen Russland verschärfen, die sie wegen der Annexion der Krim verhängten. Dass Barack Obama Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland ankündigt, ist ein neuer Höhepunkt in der Debatte, die seit Tagen geführt wird. Die US-Geheimdienste sind zum Schluss gekommen, dass Russland während des Wahlkampfes die Zentralen der Demokratischen und der Republikanischen Partei angegriffen haben. Via WikiLeaks veröffentlicht wurden aber nur die E-Mails der Demokratischen Partei, weshalb ist unbekannt. In den meisten Geheimdiensten ist man nicht der Meinung, dass Russland Donald Trump direkt unterstützen wollte. Man vermutet eher, dass Russland verunsichern und damit die US-Demokratie schwächen wollte. Die CIA hingegen ist zum Schluss gekommen, dass der Kreml Donald Trump helfen wollte, die Wahlen zu gewinnen. Einig ist man sich darin, dass der Befehl zu den Hackerangriffen von ganz oben kam. So sagte der stellvertretende Sicherheitsberater Ben Rhodes auf dem Fernsehsender MSNBC.
I don't think things happen in the Russian government of this consequence without Vladimir Putin knowing about it.
Er glaube nicht, dass die russische Regierung solch große Angriffe anordne, ohne dass Wladimir Putin davon wusste. Diese Erkenntnisse haben viele Politiker in den USA aufgeschreckt. Demokraten kritisieren, dass Obama nicht vor den Wahlen mehr davon bekannt machte. Im Oktober hatten Geheimdienste publik gemacht, dass die auf WikiLeaks enthüllten E-Mails der Demokraten von Russland aus gehackt wurden. Im Weißen Haus schwieg man sich zum Thema aus, öffentlich jedenfalls. Wenig ernst hingegen nahm der angehende Präsident Donald Trump die Erkenntnisse der Geheimdienste. Er twitterte, die Demokraten seien schlechte Verlierer und versuchte nun, ihre Niederlage mit russischen Hackerangriffen zu erklären. Es sei unmöglich, so etwas nachzuweisen. Führende Republikaner im Kongress waren hingegen anderer Meinung. Gemeinsam mit den Demokraten verurteilten sie Russland scharf und verlangten, dass auch der Kongress die russischen Hackerangriffe untersucht. Bis es soweit ist, wird Donald Trump im Weißen Haus sein.
In 7 Minuten ist es 1. Der künftige UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erfüllt alle Kriterien für das Amt, bis auf eines: er ist keine Frau. Dafür hat er angekündigt, mehr Frauen in die Chefetage der Vereinten Nationen holen zu wollen. Ein Versprechen, das ihm offenbar ernst ist. Für die Nummer 2 der UNO hat er eine Frau berufen, ebenso für 2 weitere Schlüsselpositionen. Da weht ein frischer Wind, denn Frauen hatten es in der UNO bisher schwer. Fredrik Steiger berichtet.
Eben erst hat die UNO eine Frau abserviert, und zwar Wonder Woman, die Comicfigur. Sie sollte als Ehrenbotschafterin für Gleichberechtigung dienen. Die Schnapsidee eines UNO-Marketing-Menschen generierte zwar einige Medienaufmerksamkeit, wurde jetzt aber immerhin rasch als Unsinn erkannt. Die ersten Frauennominationen des neuen UNO-Generalsekretärs sind ernster gemeint und müssen nachhaltiger wirken, denn die UNO leidet nach wie vor unter Frauenmangel. Von den 80 Spitzenposten besetzen Frauen zurzeit bloß 17. Der abtretende Generalsekretär Ban Ki-moon betonte zwar stets stolz, er sei ein Feminist.
I'm proud to call myself a feminist.
Tatsächlich berief er mehr Frauen als seine Vorgänger und ging als erster das Problem sexueller Übergriffe durch UNO-Blauhelmsoldaten ernsthaft an. Doch vom selbstgesetzten Ziel der Vereinten Nationen, bis zum Jahr 2000 die Männer-Frauen-Parität zu erreichen, ist man auch 16 Jahre später weit entfernt. Bans Nachfolger Antonio Guterres muss nun liefern. Er wurde gewählt, obschon diesmal der öffentliche Druck so stark war wie nie zuvor, dass nach 70 Jahren endlich eine Frau an die Spitze der UNO rückt. Manche bezeichnen den Portugiesen denn auch als Frauenverhinderer. Guterres weiß das. Diese Tage räumt er unverblümt ein.
A male-dominated culture still prevails around the world, and let's be frank, also in the UN.
Eine männerdominierte Kultur beherrsche noch immer die Welt und auch die UNO. Nach seiner Vereidigung bekannt er sich zu einem messbaren Ziel.
By the end of my mandate, we should reach full gender parity at Undersecretary General and Assistant Secretary General levels.
Am Ende seiner Amtszeit solle jeder zweite Posten auf den beiden obersten Hierarchiestufen in Frauenhand sein. Jetzt folgen der Ankündigung erste Taten. Die britisch-nigerianische Umwelt- und Entwicklungspolitikerin Amina Mohammed wird seine Stellvertreterin. Die 55-Jährige koordinierte bereits hinter den Kulissen die sogenannte Agenda 2030, also die ehrgeizigen UNO-Nachhaltigkeitsziele. Zuletzt war sie Umweltministerin in Nigeria. Sie ist durchsetzungsfähig, erfahren, engagiert und gilt unter UNO-Beobachtern als gute Wahl. Denn in ihrer Heimat verbreiteten fatalistischen Satz «Es ist halt Gottes Wille» akzeptiert sie nicht.
Often we say it's God's will.
Seit jeher strebte sie in die weite Welt, habe schon als Mädchen ihrem Vater gesagt, sie wolle eine Hotelfachschule in Italien besuchen.
As I grew up, went to school in Nigeria, then there was this opportunity to go abroad and I said to my father, I want to go and do hotel and catering management in Italy. He said,
nun ist es stattdessen die zweithöchste Charge bei der UNO. Guterres holt außerdem zwei weitere Frauen. Er nennt sie die Eckpfeiler seines Teams. Zur Strategieberaterin machte die Südkoreanerin Kang Kyung-wa, die sich zuvor im UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte als Nummer 2 einen Namen machte. Kabinettschefin, also seine allerengste Mitarbeiterin, wird die Brasilianerin Maria Luisa Ribeiro Viotto. Sie kennt den UNO-Apparat als frühere Botschafterin ihres Landes bestens. Einen Anfang hat Guterres also gemacht. Wonder Woman wird bald vergessen sein.
Vor einer Woche hat Armeechef André Blattmann das Kommando über die Armee seinem Nachfolger übergeben. Offiziell übernimmt dieser ab Januar. Fast 8 Jahre lang war André Blattmann im Amt, hatte Freund und Feind. Wir lassen die Ära Blattmann Revue passieren mit Stimmen von Sicherheitspolitikerinnen und Sicherheitspolitikern. Gaudenz Wacker hat sie zusammengetragen.
Da ist einer oberster Offizier über fast 125'000 aktive Armeeangehörige, hat soeben eine große Reform ins Trockene gebracht und doch, in Erinnerung haften bleiben manchmal die scheinbar kleinen Dinge. 300 Liter Mineralwasser bunkere er für den Notfall, vertraute Armeechef André Blattmann vor 2,5 Jahren der Zeitung «Schweiz am Sonntag» an.
Das zeigt eigentlich gut, dass doch noch ein Kämpfer der früheren Garde vor uns stand mit André Blattmann, auch ein bisschen noch verhaftet in der Zeit vom Kalten Krieg,
kommentiert SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf. Blattmann, ein kalter Krieger, das Gegenteil stimme, sagt SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Bis letztes Jahr präsidierte er die Sicherheitspolitische Kommission.
Er hat sehr moderne Gedanken in die Weiterentwicklung der Armee hineingebracht. Er hat die Armee an die heutigen Gegebenheiten angepasst. Also ein kalter Krieger war Herr Blattmann mit Sicherheit nicht.
Eine kleinere, schneller einsetzbare Armee, ausgerichtet auch auf Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. Das soll die Weiterentwicklung der Armee, kurz WA, bringen. Und die sei auch Blattmanns Verdienst, sagt Corinna Eichenberger, die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats.
Da ist er immer am Ball geblieben und musste Geduld haben, aber seine Beharrlichkeit hat sich gelohnt.
Eine gewisse Beharrlichkeit zeigte der Chef der Armee noch woanders, wenn es um den Zivildienst ging. Mehrfach warnte er, der Zivildienst sei zu attraktiv. Wenn zu viele Soldaten zu Zivis würden, bedrohe das den Bestand der Armee. Betrüblich sei diese Haltung, so SP-Frau Seiler-Graf.
Es ist nicht die Frage, warum der Zivildienst so attraktiv ist, dass die jungen Männer gehen, sondern die Frage ist, warum ist die Armee so unattraktiv, warum schafft sie es nicht, die jungen Männer von ihr zu überzeugen.
Eine Einschätzung teilen Befragte von links und rechts. André Blattmann sei eigentlich eine ausgeglichene Person gewesen, bis er zuletzt die Nerven verlor. Vor Offizieren verunglimpfte der Chef der Armee einen Journalisten auf die nicht vollkommen feine Art, wegen unliebsamer Berichterstattung. Tatsächlich sei Blattmann zuletzt zunehmend dünnhäutig geworden, sagt nicht nur SVP-Ständerat Kuprecht.
Ich habe das auch so erlebt, dass er vielleicht weniger kritikfähig war als noch ganz zu Beginn seiner Amtszeit. Aber das bringt die Aufgabe wahrscheinlich mit.
Einer anderen Aufgabe habe Blattmann sich vorbildlich angenommen, sagt CVP-Sicherheitspolitiker Jakob Büchler. Der Armeechef habe sich stets um den Kontakt zu Wirtschaftsvertretern bemüht.
Er hat ihnen seine Armee vorgestellt, er hat ihnen mitgeteilt, schauen Sie, Ihre Leute kommen zu uns in die Armee und wir müssen einander eben verstehen, dass Ihre Leute bei uns in der Armee sind und dann sind sie nicht bei Ihnen im Geschäft.
Brücken zur Wirtschaft habe Blattmann gebaut, sagen viele, und richten so das Licht wieder auf die größeren Zusammenhänge und weg vom scheinbar kleinen wie dem Mineralwasser-Notvorrat.
Der Bericht von Gaudenz Wacker. Ja, und gleich schauen wir auf SRF 1 und 4 mit dem scheidenden Armeechef selber auf seine Amtszeit zurück. André Blattmann ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Karin Britsch.
Die SVP-Zuwanderungsinitiative ist im Parlament unter Dach. Auch der Nationalrat hat das neue Zuwanderungsgesetz angenommen. Die SVP zeigte sich erneut empört über die Umsetzung ihrer Initiative. Fraktionschef Adrian Amstutz sprach von einer Kapitulation vor der EU. Die EU ihrerseits ist zufrieden, das Gesetz gehe in die richtige Richtung. Dass es keine Quoten für EU-Bürger beinhalte, sei positiv. Widerstand kommt nun aber von der AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, will eine Initiative lancieren zur Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU. Im syrischen Aleppo werden vorerst keine weiteren Menschen in Sicherheit gebracht. Wie verschiedene Nachrichtenagenturen melden, gab es mehrere Explosionen nahe jener Stelle, wo Evakuierungsbusse losgefahren waren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.